Vielen Dank, Astrid, dass du einen Meer- und Strandhintergrund für uns herausgesucht hast. Ich glaube, Strand und Meer ist das, was ich in diesem Jahr mit am meisten vermisst habe. Ich liebe es, am Strand zu sein und dort spazieren zu gehen, besonders dann, wenn ich die Möglichkeit habe, dort Gezeitentümpel zu entdecken. Das sind diese kleinen Miniseen, die zurückbleiben, wenn Ebbe ist. Auf Fuerteventura gibt es am Strand große schwarze Felsen mit kleinen Vertiefungen, in denen sich das Meerwasser sammelt. Und wenn das Meer zurückgeht, dann kann man dort kleine schwarze Krabben beobachten, die von einem Tümpel in den anderen huschen. Napfschnecken, die sich schleichend über den Algenteppich unter Wasser bewegen. Winzige, durchsichtige Garnelen, die mit ihren kleinen Beinchen rudern. Und Seepocken, die mit ihren Köpfen an den Felsen festkleben und aussehen wie kleine Krater. Seepocken kleben nicht nur an Felsen, sondern auch an Schiffen, an Muscheln und sogar auf Krebsen fest. Es sind keine Pocken und keine Pflanzen, sondern Tiere, auch wenn sie gar nicht so aussehen wie Tiere. Seepocken haben Schalen, die sie vor dem Austrocknen schützen. Und wenn Ebbe ist, sind diese harten Schalen fest verschlossen. Wenn das Wasser zurückkommt, dann bringt es viele kleine Partikel mit sich, die an den Seepocken vorbeischwimmen. Und dann öffnen sie die Platten ihrer Schalen wie Aufzugtüren und fahren ihre kleinen haarigen Fangbeinchen heraus, die sie durch das Wasser ziehen wie einen Korb. Und mit Hilfe dieses Korbes filtern sie diese kleinen Mikroorganismen und Schwebepartikel aus dem Wasser und schaufeln die mit ihren kleinen Beinchen in ihren Mund. Seepocken bleiben ihr ganzes Leben lang mit dem Felsen verbunden, den sie sich irgendwann mal am Ende ihrer Larvenzeit ausgesucht haben. Nicht einmal die wildesten Wellen können sie von diesem Felsen losreißen. Wie machen sie das? Seepocken haben den festesten, härtesten, wasserfesten Klebstoff, der in der Natur vorkommt. Dieser besteht aus zwei Komponenten. Bevor die Seepocken sich an ihrem Felsen festkleben können, müssen sie zuerst das Wasser zwischen sich und dem Felsen verdrängen. Das machen sie mit Hilfe eines ölhaltigen Gemisches. Wenn sie das aufgetragen haben, schießen sie eine chemische Substanz hinterher. Und wenn die sich mit dem Öl verbindet, wird das so hart, dass die Seepocke bis ans Ende ihres Lebens mit diesem Felsen verbunden ist. Weder die Flut mit ihren starken Wellen noch die Ebbe mit ihrer Trockenheit können ihr irgendetwas anhaben. Auch in unserem Leben wechseln sich Flut und Ebbe miteinander ab. In den Zeiten der Flut, wenn unser Leben in Bewegung ist, stürzen manchmal viele Dinge gleichzeitig auf uns ein. Sie drohen uns mitzureißen und zu ertränken. Das war ganz besonders in diesem Jahr so, während der Ausbreitung der Corona-Pandemie. Bilder von leeren Regalen und Lastwagen voller Toten haben für Panik gesorgt und die schlechten Nachrichten scheinen irgendwie gar nicht mehr aufzuhören. Und dann ist da auch noch unser privates Leben, das um uns herum tobt und uns manchmal nicht eine Sekunde zur Ruhe kommen lässt. Eine Welle nach der anderen rollt heran. Wir schnappen nach Luft und wir haben das Gefühl, unterzugehen. Haben wir eigentlich noch die Kontrolle über unser Leben? Damit wir nicht von den vielen Dingen, die uns Tag für Tag in Atem halten, mitgerissen und ins Meer gespült werden, wo wir uns irgendwo verlieren, brauchen wir einen festen Halt, so wie die Seepocke ihren Felsen. Wir brauchen einen festen Grund, an dem wir festgemacht sind. Gott bietet uns an, unser fester Grund zu sein. Unsere tägliche Entscheidung, in seiner Nähe zu bleiben, ist wie das Öl, das das Wasser zwischen uns und Gott verdrängt. Gottes Liebe aber ist der Superklebstoff, der uns hält, sodass nicht einmal die stärkste Sturmflut und die wildesten Wellen uns von ihm losreißen können. Aber manchmal ist die Zeit der Flut trotzdem zu viel für uns. Wir können es kaum ertragen. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen an der Seepocke orientieren. Vielleicht sollten wir uns öffnen und unsere Hände ausstrecken und warten, mit was für liebevollen Kleinigkeiten uns Gott in dieser Zeit versorgen wird. Wenn wir unsere Augen einen Moment von den Wellen und dem Chaos um uns herum abwenden und auch von den schlechten Corona-Nachrichten, sind wir vielleicht in der Lage zu sehen, was so an Gutem an uns vorbeischwimmt. Zeit endlich mal zur Ruhe zu kommen. Schöne Momente mit der Familie, gutes Essen, Herbstspaziergänge, Spieleabende, Langeweile, in der gute Ideen entstehen können. Und das Glück, dass wir in einer Zeit leben, in der so vieles online möglich ist. Kontakte und Gottesdienste, auch wenn das natürlich nicht das Gleiche ist. Aber was ist, wenn in unserem Leben gerade Ebbe ist, wenn wir gar nicht das Gefühl haben, von irgendetwas mitgerissen zu werden, sondern wenn wir vielmehr das Gefühl haben, dass in unserem Leben alles zum Stillstand gekommen ist? Gestern, letzte Woche oder letztes Jahr war bei uns noch alles in Ordnung, aber dann ist etwas passiert, das alles verändert hat, sodass wir nicht mehr wissen, wie wir morgens aufstehen und weitermachen sollen. Es sind diese Tage in unserem Leben, an denen wir am liebsten die Bettdecke über unseren Kopf ziehen und für immer darunter bleiben würden, wenn wir könnten. Nicht, weil wir so unendlich müde sind, sondern weil da draußen alles so furchtbar ist. Ja, gestern war die Welt noch in Ordnung. Aber das, was da passiert ist, hat dir gezeigt, dass du doch nicht alles unter Kontrolle hast. Du bist vielleicht entmutigt, weil du bei irgendetwas völlig versagt hast, sodass du nicht mehr weißt, wie du aufstehen und weitermachen sollst. Gestern hast du dich noch unbesiegbar gefühlt. War das wirklich noch gestern? Heute bist du nur noch klein und hilflos, verletzbar, unfähig, dieser Welt gegenüberzutreten. Mir ging es so nach der Führerscheinprüfung. Ich war so stolz auf mich, dass ich es geschafft hatte, und noch stolzer, als ich mit dem VW-Bus meines Vaters vor unserem Gemeindehaus vorfuhr. Da saß gerade die ganze Jugendgruppe draußen und applaudierte mir. Und als der Jugendleiter mich später fragte, ob ich bereit wäre, einen Teil der Jungscha-Gruppe ins Zeltlager in die Niederlande zu fahren, sagte ich sofort ja. Ich hätte sie auch nach Spanien gefahren, wenn man mich gefragt hätte, denn ich konnte ja jetzt Auto fahren. Also beschloss ich, das Ganze am nächsten Tag noch einmal zu wiederholen und mit dem Bus meines Vaters vor unserer Schule vorzufahren. Mein Vater war gerade beruflich im Ausland unterwegs und so konnte ich mir sein Auto leihen. Aber auf dem Weg zur Schule fuhr ich eine ziemlich lange Schramme in sein Auto. Und so verbrachte ich den Rest des Tages unter meiner Bettdecke, fest entschlossen, nie wieder aufzustehen und auch nie wieder Auto zu fahren. Das erinnert mich immer an Elia auf dem Berg Karmel. Als Klaus vor ein paar Wochen diese Elia-Geschichte erzählte, habe ich gedacht, na toll, Klaus, die wollte ich doch nehmen. Aber zum Glück kann man die Geschichten in der Bibel alle mehrmals lesen. Es ist ein bisschen so, als ob man durch ein Kaleidoskop blickt. Man entdeckt immer wieder etwas Neues. Und deshalb erzähle ich euch diese Geschichte heute noch einmal. Sie steht in 1. Könige 18 bis 19. Der Prophet Elia hat ein überwältigendes Erlebnis auf dem Berg Karmel. 450 Anhänger des Gottes Baal und 400 Anhänger der Göttin Asherah und das ganze israelitische Volk haben sich dort versammelt. Elia hat sie alle eingeladen und Elia erträgt mutig die knisternde Spannung, die dort oben herrscht. Er lässt die anderen ein Brandopfer für Baal vorbereiten und um Feuer beten. Aber egal, wie oft sie es wiederholen, wie heftig sie auch tanzen, nichts passiert. Nichts setzt sich in Brand. Und Elia beginnt sogar, sie zu verspotten. Dann baut er aus dem eingerissenen Altar Gottes einen neuen Altar mit seinem eigenen Brandopfer. Und als er betet, fällt vor allen Feuer vom Himmel. Elia hatte vorher alles mit sehr viel Wasser übergießen lassen, aber das Feuer, es setzt alles in Brand. Nicht nur das Opfer, sondern auch das Holz, die Steine und es trocknet sogar den Wassergraben um den Altar herum aus. Da werfen sich alle zu Boden und rufen, der Herr ist Gott, was für ein Triumph für Elia. Aber bereits am nächsten Tag schickt Königin Isabel, die eine begeisterte Anhängerin Baals ist, einen Boten zu Elia und lässt ihm ausrichten, dass sie ihn für das, was auf dem Berg geschehen ist, töten lassen wird. Voller Angst flieht Elia in die Wüste. Dort sinkt er unter einem Strauch nieder und will nur noch sterben. Hätte er eine Bettdecke dabei gehabt, er hätte sie sich über den Kopf gezogen. Eben noch war Elia unbesiegbar, hat einen unglaublichen Glaubenssieg errungen. Und jetzt liegt er dort in der Wüste und möchte nie mehr aufstehen. Wir sind am verletzbarsten, wenn wir gerade einen großartigen Sieg errungen haben, egal ob das eine bestandene Prüfung oder ein geistlicher Sieg ist. Ein kleines Erlebnis oder eine einzige Person reichen aus, um alles in Frage zu stellen. Uns selber und unsere Fähigkeiten, die wir offenbar überschätzt haben, aber auch Gott, der im Moment anscheinend die Situation gerade nicht unter Kontrolle hat. Wir kommen in eine Art geistige Wüste und wir verschließen uns, so wie Elia oder so wie die Seepocke es bei Ebbe tut. Wenn wir uns so zurückziehen, wenn wir uns in uns selber einschließen, dann wäre es natürlich gut, Gott dorthin mitzunehmen, in unser inneres Zimmer, in das wir uns einschließen. Aber manchmal können wir das nicht. Manchmal haben wir wirklich genug von allem und wir wollen nicht mehr mit Gott reden. Auch Elia wehrt Gott ab. Ich habe genug, Herr, sagt er. Aber Gott lässt Elia unter seinem Busch in der Wüste nicht sterben. So wie Gott die Seepocke versorgt, die ja auf seine Versorgung angewiesen ist, weil sie sich nicht von der Stelle rühren kann, so versorgt Gott auch Elia, der sich gerade auch nicht von der Stelle rühren kann. Mit Hilfe eines Engels gibt er ihm das, was er gerade am dringendsten braucht: Essen und Trinken und das Gefühl, dass Gott seine Bedürfnisse nicht egal sind. Gott macht Elia keine Vorwürfe, er zieht ihm nicht die Bettdecke weg, er hält ihm keine Rede und er seufzt auch nicht genervt und rollt mit den Augen und sagt: Ich habe dir doch schon so oft gesagt, ich habe dir doch schon so oft geholfen, wie oft soll ich dir denn noch zeigen, dass ich mich um dich kümmere? Denn Elia hat nicht nur gerade mit Gott einen großartigen Sieg errungen, Elia ist auch 2 Kapitel vorher bereits von Gott versorgt worden, der ihm Raben mit Fleisch und Brot vorbeigeschickt hat. Und jetzt liegt Elia da, zittert vor Angst und hat das alles vergessen? Seine Angst und sein Frust verdrängen alles, was er über Gott weiß. Deshalb ist es so wichtig, dass Elia in dieser Situation Gott als liebevoll kennenlernt. Als jemand, dem Elias Bedürfnisse nicht egal sind. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass unsere Angst vor dem Leben dem liebevollen Gott begegnet, den wir irgendwann mal kennengelernt haben. Gott kennt unsere tiefsten Bedürfnisse und deshalb ist es an der Zeit, dass unser Herz lernt, ihm zu vertrauen. Nur so ist es möglich, dass wir aufstehen und weitergehen. Warum vergessen wir nur immer wieder, wie sehr Gott uns liebt und dass er versprochen hat, für uns zu sorgen? In der Bibel gibt es viele Verse, die davon sprechen, dass Gott uns festhält und dass er für uns sorgt. Ich habe euch einmal einen Seepockenvers mitgebracht. Er steht in Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Gott hält uns. Er versorgt uns mit liebevollen Kleinigkeiten, durch die wir ermutigt werden und verstehen sollen, dass Gott uns liebt und für uns sorgt. In Jesaja 45, Vers 3 sagt er zu Kyros, dem Perserkönig: Und ich will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich beim Namen ruft. Das Gleiche tut Gott auch heute für uns. Als ich in diesem Jahr zu einer größeren OP ins Krankenhaus musste, beschloss ich, ohne Angst in den OP-Saal zu gehen. Ich wusste ja, Gott ist bei mir. Und es war ganz klar für mich, dass ich nicht nur tapfer, sondern völlig furchtlos sein würde. Ich würde mir ganz einfach vor der OP Psalm 23 aufsagen. Das würde mich auf jeden Fall beruhigen. Und ich fand es eine sehr schöne Vorstellung, dass dies mein letzter Gedanke sein sollte, bevor ich meine Augen schloss. Aber als ich in meinem ziemlich freizügig geschnittenen Flügelhemd auf der OP-Liege in den OP-Saal gebracht wurde, angestarrt von einer größeren Ansammlung von Menschen, die mich jetzt gleich aufschneiden und in mir herumschneiden würden, dann spürte ich, wie das Entsetzen wie eine riesige Welle über mich drüber schwappte. Es musste sich in meinen Augen gespiegelt haben, denn eine Schwester versuchte, mich wegen der Scheinwerfer und der Monitore zu beruhigen, die ich eigentlich ehrlich gesagt am ungefährlichsten fand. Aber ich schämte mich, dass ich mich einen Tag vorher für einen so furchtlosen Christen gehalten hatte und dass ich jetzt so viel Angst hatte, dass ich es nicht schaffte, auch nur ein kleines bisschen tapfer zu sein. Und dass ich an Psalm 23 nicht einmal denken konnte. Da schaltete auf einmal jemand im OP-Saal die Musik ein. Und zwar so laut, dass ich meine eigenen Gedanken nicht mehr hören konnte. Simon and Garfunkel. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Nach dem Aufwachen aus der Narkose wurde ich in meinem Bett in einem Krankenhauszimmer ins Fenster geschoben. Meine Schwester brachte mir einen großen Becher Kaffee. Ich sah aus dem Fenster in das sonnenbeschienene Tal. Dann sah ich auf die Wand gegenüber von meinem Bett. Dort hing ein Rahmen mit einem alten Schriftstück. Es war Psalm 23. Liebevolle Kleinigkeiten. Der britische Autor Adrian Bless schreibt: Diese Kleinigkeiten, die Gott tut, so winzig, so riesig, so liebevoll. Ich möchte gerne mit euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr, in unserem Leben wechseln sich Flut und Ebbe ab, aber du bist immer gleich und du bist immer da und du versorgst uns mit liebevollen Kleinigkeiten jeden einzelnen Tag. Und wir bemerken das so oft gar nicht. Herr, wenn unser Leben wild ist und wenn gerade Flut in unserem Leben ist, dann hilf uns, dass wir in dir einen so festen Halt finden wie die Seepocke an ihrem Felsen. Und wenn gerade Ebbe ist und wir resignieren, weil sich in unserem Leben gar nichts zu bewegen scheint und sich nichts, auch wirklich nur ein Millimeter bewegt, dann bewahre unseren Glauben bitte vor dem Austrocknen. Und erinnere uns daran, dass du immer da bist, dass du uns liebst und dass wir mit dir jederzeit über alles reden können. Amen.